Willkommen zu einem Innovationsgottesdienst bei Haus des Herrn. Heute ist alles, nicht alles, ein bisschen was ist neu. Ich bin Heiko, manche von euch kennen mich, manche vielleicht nicht. Ich bin mit meiner Familie, mit Suse und unseren beiden Kindern seit 2 Jahren in Mannheim und ich arbeite für eine etwas größere Firma in einem Technologie- und Entwicklungszentrum. Und mein Thema da ist Innovation, deshalb ist hier auch manches anders. Die Stühle stehen anders, es sieht anders aus, es steht ein anderer hier vorne, es ist neu. Aber nicht alles, was neu ist, verkehrt das Alte. Es gibt vieles, was bleibt und wir stehen auf einer biblischen, liebenden, sendenden und anbetenden und wachsenden Gemeinde HDH. Und dafür möchte ich kurz beten, bevor ich loslege. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für all das, was du uns in deiner Schrift sagst. Ich danke dir für deine große Gnade, die du uns durch Jesus Christus geschenkt hast, unseren Retter. Und ich bitte dich, dass wir glauben können, was du uns sagst. Ja, dass du das in unserem Kopf und in unseren Herzen bewegst. Und ich möchte dich bitten, dass das, was ich heute Morgen durch dich sagen darf, zu deiner Ehre ist. Amen. Du bist ein Weltbeweger. Ich führe euch heute in die Apostelgeschichte. Ich führe euch heute in die Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 20. Und dabei geht es um die Steinigung des Paulus. Und ja, es sind einige Verse, die in dem Ereignis der Steinigung von Paulus gipfeln, die wird im Prinzip nur in einem Halbsatz erwähnt und er steht auch gleich wieder auf. Das heißt, die ganze emotionale Tiefe, das, was sich da bewegt, kommt beim Lesen oder manche hören das vielleicht in der Bibel, ich höre das oft im Auto, gar nicht so rüber. Deshalb habe ich mal 2 Steine mitgebracht. Schockierende Bilder wären auch gegangen, aber ich dachte, wir führen es live vor. Gibt es einen Freiwilligen? Ich gebe die einfach mal rum. Gib ein bisschen schmutzige Hände, aber einfach, dass ihr fühlt, was so auf einen zufliegt, wenn ein Stein auf einen zufliegt. So ist es dem Paulus da ergangen. Ich möchte euch mitnehmen in diese erste Missionsreise des Paulus und habe das nicht mit schockierenden Bildern, sondern einfach mit einer Landkarte mal verdeutlicht. Das ist leichter zu verdauen. Paulus ist zusammen mit Barnabas in Antiochia am Orontes losgezogen. Die waren da in der Gemeinde. Die waren in der Gemeinde zusammen mit Propheten und Lehrern. Das wird in Apostelgeschichte 13 erwähnt. Und die wurden erfüllt mit dem Geist Gottes. Und er hat zu ihnen gesagt, dass sie Paulus und Barnabas aussenden sollen zu dem Werk, zu dem sie berufen sind. Was haben die gemacht? Die haben gefastet und gebetet und sind einfach losgezogen. Und der Barnabas, der ist Zypriot. Einige in der Gemeinde waren Zyprioten und hatten sicherlich die Menschen auf Zypern auf ihrem Herzen. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass die erste Reise nach Zypern gegangen ist. Jedenfalls glaube ich, dass da eine Leidenschaft für zu spüren war. Die wollten den Menschen auf Zypern die gute Nachricht, das Evangelium bringen. Und sind also losgezogen. Paulus hat auf Zypern einen bösen Geist vertrieben. Der Herrscher über die gesamte Region hat das gesehen und ist auch zum Glauben gekommen. Und damit war wahrscheinlich das Tor offen von Paphos auf der Westseite von Zypern, dann nach Attalia zu segeln. Und Paulus, Barnabas, die Jünger, die mit ihnen gezogen sind, sind dann weiter bis Antiochia in Pisidien. Ein zweites Antiochia, gar nicht so einfach, die auseinanderzuhalten. Also das ist ein anderes Antiochia. Warum sind die da gelandet? Antiochia liegt an der Via Sebaste, so heißt die. Und das ist eine große Handelsstraße gewesen. Und die verbindet sich mit der Via Tauri. Und die Via Tauri geht durch Tarsus. Da kommt Paulus her. Also es ist wieder, glaube ich, eine Leidenschaft für die Menschen in der Region, wo Paulus und vorher Barnabas ursprünglich hergekommen sind. Ich habe versucht, das mal zu recherchieren. Ich muss das vorlesen. Also ich habe hier Material von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Wer die nicht kennt, da muss man studieren. Da gibt es einen Lehrstuhl für alte Geschichte und da steht zum Beispiel verlängerte Augustus die Via Sebaste von Antiochien in Pisidien, also da in der Ecke oben links, nach Ikonion, da waren Paulus und Barnabas auch, um die Via Tauri anzuschließen. Diese führte durch die kilikische Pforte und mündete in die Straße am Meer, jene wichtige Verbindung von Ägypten über Antiochien am Orontes, das ist, wo sie losgezogen sind, nach Tarsus, Ephesus und weiter über Land oder zu Wasser nach Rom. Da ist wieder die Leidenschaft. Paulus, von Gott geleitet und geführt, hat es auf dem Herzen, das Evangelium nach Rom zu bringen, ins Zentrum der Macht. Und wir sehen, dass er auf der zweiten Missionsreise, die ist ein bisschen schwieriger zu sehen hier, wenn man vom Computer sitzt, sieht man es leichter, die Farben sind sehr bunt. Die zweite Missionsreise führt ihn genau über diesen Weg, über die Via Tauri, dann Richtung Ephesus und später gelangt er ja tatsächlich nach Rom. So viel zur Historie. Ich möchte mit euch in den Bibeltext einsteigen und das einfach vorlesen. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleibe an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk das sah, oder als das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Paulus und Barnabas, Paulus war der Redensführer, haben vorher in Antiochien, in Pisidien und in Ikonien hauptsächlich in den Synagogen gepredigt, hauptsächlich zu Juden und sind da verfolgt worden. Jetzt in Lystra erleben die Heiden, die Griechen, dieses Wunder der Heilung. Und natürlich, in dem, was sie glaubten, ist das eine absolute Innovation. Hier müssen also die Götter auf die Erde gekommen sein. Und so geht es auch im Bibeltext weiter. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk und schrien: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen, wie ihr, und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, doch er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihn zu opfern. In der Gemeindefreizeit, finde ich, hat der Wolfi sehr anschaulich erklärt, was es hieß zu opfern im Tempel Salomos, wie viele Tiere da geschlachtet wurden und was eigentlich für eine blutrünstige Geschichte das war. Also da ging richtig was ab, da war Leben in der Stadt und die wollten opfern, ließen sich nicht abbringen. Auf der Suche nach Bildern habe ich ein paar interessante Kunstwerke gefunden, wo das gemalt wurde. Da ist wirklich was passiert. Aber jetzt krönt das in den Versen 19 und 20. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Er stand auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Paulus berichtet im zweiten Brief an die Korinther von dieser Steinigung, aber auch anderen krassen Hindernissen auf seiner Mission. Das muss ich auch vorlesen. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, Gefahr unter Juden, Gefahr unter Heiden, Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und in Blöße. Und außer all dem noch, was täglich auf mich einstürmt, und die Sorge für alle Gemeinden. Ich war am letzten Wochenende mit meinen beiden Kindern auf einem Ritter- und Burgfräulein-Camp. Richtig cool. Ein Vater-Kind-Camp, organisiert von einer Organisation, die heißt Impact, die haben sich christlicher Erlebnispädagogik verschrieben. Wir waren 70 Menschen in einem Lager, eingeteilt in 4 Burgen. Wir waren zu 12 in einem Zelt in Neckarsteinach, und ich habe gehört, manche waren da schon auf der Jugendzeltwiese. Die können das richtig nachempfinden. Mittlerweile gibt es da tiefe Löcher und viele Mäuse. Das liegt am Hang. Das heißt, wenn man Kinder auf eine Isomatte legt und geht später ins Bett, zieht man die später wieder auf die Isomatte. Wir hatten Hitze, es war sehr heiß, ein schwarzes Zelt. Wir hatten später Wind, wir hatten Regen und ein Dach, das nicht ganz dicht war. Wir hatten Blitz und Donner während der Nachtwache, und wir haben sehr viel Zeit damit zubringen müssen, uns zu versorgen, also was zu kochen, und echt schrecklich, dann wieder zu spülen. Die Kinder haben Steine dafür bekommen. Für die Steine gab es abends Haribo, die Väter nicht. Wir haben dann aber nochmal gegessen am Lagerfeuer nachts. Was ich am krassesten fand und was echt schwer war für mich, war, dass es da keinen Mobilfunkempfang gab. Es war nicht möglich zu kommunizieren. Man musste weit laufen, um irgendwo in ein Netzwerk zu kommen. Und dann nur Edge. Du konntest noch nicht mal ein schönes Bild gescheit wegschicken an deine Frau. Also wirklich eine sehr, sehr bodenständige Erfahrung. Was ich damit sagen will, natürlich war das anstrengend, aber die Kinder und ich, wir hatten eine geniale Zeit. Das war so, dass wir Gottes Schöpfung und uns so nah waren wie eigentlich schon sehr lange nicht mehr. Und danach war ich müde. Ich war richtig müde. Das heißt, ich bin wohl ein recht zivilisiertes Weichei. Ja, also ein Weichei, das in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Freude empfunden hat. Und ganz besonders während diesem Ritter- und Burgfräulein-Camp. Wer will da Fotos nachher angucken? Ich schätze, dass es vielen von euch auch so geht. Einige engagieren sich im Sola, in anderen Camps. Es ist eine sehr intensive Zeit, eine Grenzerfahrung, aber Grenzerfahrungen haben eben auch ein sehr hohes Freudepotenzial. Und das gilt auch für Paulus und für die Jünger, die mit ihm gezogen sind. Die sind hauptsächlich von den Juden in Pisidien vertrieben worden und in Ikonien. Und als sie da weg sind, als sie die Stadt Antiochia in Pisidien verlassen haben, steht am Ende von Apostelgeschichte 13, haben sie den Staub von ihren Füßen geschüttelt, wurden von Gottes Geist erfüllt und waren voller Freude. Die waren voller Freude und sind gerade verjagt worden, in Ikonien schon versucht worden zu steinigen. Und die waren von Gottes Geist erfüllt und haben sich gefreut. Paulus hat das Evangelium gepredigt aus Gottes Kraft. Und so konnte er wieder aufstehen, nachdem er gesteinigt wurde, zurückgehen in die Stadt und dann später auf dieser ersten Missionsreise wieder in all diese Städte gehen, wo er vorher war, um die Gläubigen zu stärken. Ich finde das krass. Der hat eine krasse Innovation verkündigt, verglichen mit dem, was die Juden und die Heiden da geglaubt haben. Und jetzt muss ich euch in den Lebensweltbezug meines Arbeitslebens mitnehmen. Bei uns funktioniert sowas nur mit einer gescheiten Grafik. Vielleicht funktioniert das für euch auch, für mich funktioniert es gut. Also, da ist Gott. Gott ist der Schöpfer von Himmel und von Erde, von allen Menschen. Die Menschen sind in dem noch leeren grünen Kasten. Aber er hat uns geschaffen, nach seinem Bilde als Mann und Frau, wunderschön dargestellt von Paul gestern auf der Hochzeit von Markus und Katharina. Aber man kann die Menschen auch einteilen in Juden, sein auserwähltes Volk, das Volk Gottes, mit dem er einen Bund geschlossen hat, und Nationen oder Heiden. Und dann ist da dieser Innovationsführer, Apostel Paulus, der verkündigt Gott als Retter. Das verstehen manche Juden nicht. Das verstehen vor allem die Heiden nicht. Und dafür zieht er aus. Und er ist natürlich nur in der Lage, das zu tun, weil er so eng an Gott gebunden ist, weil er sich von Gottes Geist führen lässt, weil er an Jesus als seinen Retter glaubt und weil er so nah an Gott ist. Und so spricht er also zu allen Juden und Heiden und bei denen, die Gott vor aller Zeit vorherbestimmt hat, findet er die, die glauben können, und er findet aber auch die, die das als großes Ärgernis empfinden. Ein so großes Ärgernis, dass die anfangen mit Steinen, mit den Dingern, laufen die noch rum, nach ihm zu werfen. Er ist der, der das Wort geführt hat. Er hat geredet. Für die war das ein großes, großes Ärgernis. Was hat eigentlich Paulus als Apostel da gepredigt? Er hat es im Römerbrief aufgeschrieben. Römer 3,23. Wir alle sind Sünder. Auch die Juden, die so leidenschaftlich versuchen, nach dem Gesetz zu leben. Römer 6,23. Gott ist gerecht und Tod ist unser gerechter Lohn. Römer 5,8. Jesus Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und Römer 10,9. Unser Glaube und unser Bekenntnis zu Jesus Christus retten uns. Nochmal, du bist Sünder. Deine gerechte Strafe von unserem gerechten Gott ist der Tod. Jesus Christus starb für dich, als du noch Sünder warst. Und dein Glaube und dein Bekenntnis zu Jesus Christus retten dich. Für manche also ist diese Botschaft vorherbestimmt, für andere Ärgernis. Paulus hatte Gegenwind, Konflikt. Gegenwind ist ein sehr schwaches Wort für das, was der verspürt hat. Aber er hatte Freude. Ich glaube, wenn wir hier Freude lesen und unsere Freude kennen, ich glaube, auch unsere Freude ist eine schwache Freude im Vergleich zu dem, was Paulus geschrieben hat, erlebt hat. An Timotheus hat er geschrieben: Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Das steht in 2. Timotheus 3. Paulus' Kraft kommt aus Gott. Er selbst bezeichnet sich als ausgesondert für das Evangelium Gottes. Römer 1,1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und Paulus hatte ein Team. Paulus hatte ein Team. Paulus hatte eine Zweierschaft mit Barnabas und Jünger, die mit ihm gegangen sind. Das Wort Mathetes, das gebraucht wird für die Jünger, die um Paulus stehen, als er dann totgeglaubt wieder aufsteht, bezeichnet die Jünger Jesu Christi. Er hatte ein ganzes Team um sich. Und natürlich sind das alle Weltbeweger. Die sind in der Welt, die gehen in die Welt, um was zu verändern. Was bedeutet das für uns, für dich? Du bist Weltbeweger, und ihr könnt das in euren Hausgruppen oder auch im Gebet mit Gott diskutieren. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Handelst du aus Gottes Kraft? Fastest und betest du dafür? Gehst du in eine Hausgruppe? Hast du ein Team? Hast du eine Minigruppe? Jemand, mit dem du alles teilen kannst? Hast du manchmal Gegenwind? Und setzt du deine Gaben sinnvoll ein? Und hast du Freude? Hast du echte Freude? Ich habe das Klicken vergessen. Nochmal, handelst du aus Gottes Kraft? Fastest und betest du dafür? Gehst du in eine Hausgruppe oder Minigruppe? Hast du Gegenwind und setzt du deine Gaben, die Gott dir gegeben hat, zu deinem vollen Potenzial ein? Hast du echte Freude? Du bist ein Weltbeweger, also sei in der Welt. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ja, Vater, ich danke dir für das Beispiel, das Paulus uns gibt und dafür, dass er aus deiner Kraft handelt, dafür, dass du ihm gesteinigt die Energie und die Kraft schenkst, wieder aufzustehen, zurückzugehen in die Stadt, weiterzugehen, auf dem Weg zurück die Gläubigen zu stärken. Ich bitte dich dafür, dass wir alle so nah an dir dran sein können, dass du uns so mit deinem Geist erfüllst, dass wir wissen, wo wir Innovationsführer sind, wo wir uns einsetzen sollen. Und ich danke dir dafür, dass wir dich anbeten dürfen und das mit dir erleben dürfen. Amen.